5:2 gegen den großen FC Bayern München. Ich beginne mit der Frage, Uli und Wolfgang, mit der Lieblingsfrage aller Sportjournalisten, die sich selbst und ihren Beruf schon aufgegeben haben. Wie fühlt ihr euch?
Ich habe Kopfweh.
Zu viele Freudenbiere?
Ich musste gestern Abend das Lagerfeuer am Kindergeburtstag am Brennen halten und habe zu viel Rauch eingeatmet, glaube ich.
Und du, Uli, irgendwas Fußballspezifisches?
Ich bin total euphorisiert. Mhm. Ich war dabei, T-Shirt schon in Auftrag gegeben. Also bin noch vollkommen geflasht von diesem legendären, wie es der Stadionsprecher gesagt hat, Fußballspiel, das wir gestern erleben durften.
Wir sprechen über dieses legendäre Fußballspiel. Ihr hört KDEP, den Club-Podcast von nordbayern.de. Wir haben einen Sponsor. Und zwar wird dieser Podcast ab sofort präsentiert von Tushu, der Website-Lösung für kleine und mittelständische Unternehmen, Champions League-Technik zum Regionalliga-Etat. Mehr über professionelle Websites auf tushu.de, heißt tojou.de. Schaut es euch mal an. Hört mal rein, vor allem weiterhin in diesen Podcast. Wir machen ein bisschen Musik, dann geht es um dieses Spiel gegen den FC Bayern München. Es geht ums Trainingslager, um Neuzugänge. Es geht wie immer um alles. Bis gleich.
KDEP, der Club-Podcast von nordbayern.de.
Champions League Technik zum Regionalliga-Etat, das passt doch ganz gut zum Club von gestern. Wie siehst du das, Fadi?
Du meinst, sie haben gespielt wie ein künftiger Champions League Teilnehmer?
Sie haben gespielt, besser als erwartet, fand ich persönlich. Also Herr Keller meinte ja auch, sie seien müde und kaputt und erschöpft.
Er hatte große Sorge, dass dieses Spiel vielleicht nicht zum günstigsten Zeitpunkt kommt.
Dass sie eine auf die Nuss kriegen. Haben sie aber dann tatsächlich sehr ordentlich gemacht. Aber wie gesagt, ein Testspiel.
Aber gegen den FC Bayern München.
Ja, gut für den Kopf, aber vielleicht auch der Worst Case für den Club, weil jetzt viele vielleicht glauben, dass sie sogar noch besser sind als der FC Bayern und nicht im Abstiegskampf der zweiten Liga.
Glaube ich nicht.
Einspruch. Okay, du bist länger dabei, Uli.
Warum glaubst du das nicht?
Weil ich schon das Gefühl hatte, dass man das ganz gut einordnen kann gestern. Mhm. Also ich fand die
erste ordnen wir es mal ein.
Also die erste Halbzeit fand ich ja die bemerkenswertere, weil man da wirklich gegen den richtigen FC Bayern, soweit er sich gerade momentan selber aufstellt, gespielt hat. Und das da fand ich, wie der Wolfgang schon sagt, sehr ordentlich gemacht hat. Ne? Also wenn man jetzt geführt hätte zur Halbzeit, hätten sich die Bayern auch nicht beschweren können. Zwei große Chancen noch kurz vor der Pause.
Man hat eine Zeit lang geführt, Tor durch Michael Frey, der sich auch richtig gefreut hat. So, also wie man es in Testspielen selten sieht. Es war ein Tor gegen Boateng, gegen Neuer, gegen Alaba.
Also kann man sich mal freuen. Ich sage auch, man darf diese Freude, man hat jetzt nicht so viel Grund zur Freude gehabt in den letzten Wochen und Monaten. Also darf man sich über sowas auch durchaus mal freuen, darf das genießen, solange man es halt richtig einordnet. Und die erste Halbzeit war überraschend gut, wobei man auch wieder da sagen muss, man weiß auch, wenn der FC Bayern ein bisschen mehr Bock hat vielleicht, können die das auch ganz anders gestalten.
Aber es war immer deren Generalprobe.
Ja, aber sind da frisch aus dem Trainingslager gekommen und hatten jetzt vielleicht auch nicht so die ganz große Lust, da sich noch ein Bein auszureißen in diesem Testspiel. Und in der zweiten Halbzeit war es dann halt gegen die C11, mit B-Jugendlichen und A-Jugendlichen. Also das, denke ich, kann jeder richtig einordnen.
Wobei, muss ich dir gleich mal in die Parade grätschen, da waren natürlich schon noch drei, vier dabei, die natürlich schon einen Namen haben.
Cousin,
10 Millionen teuer vor der Saison.
Jan Fiete Arp.
Ja. Also es war nicht nur Fallobst.
Natürlich nicht, aber es war aber
ein 16-Jähriger
in der Innenverteidigung. Eben. Also denke ich, das kann man aber auch einordnen. Also ich finde, man kann das Spiel genießen, man war ein schöner Nachmittag, man kann sich dann erfreuen für ein, zwei Tage. Und wenn man so mit den Spielern danach gesprochen hat und dem Trainer, dann hat man aber schon das Gefühl gehabt, dass die das schon einschätzen können. Also Sandhausen wird schwerer.
Boah, sag ich mal. Jetzt haust du aber gleich einen raus.
Ja.
Wie kommst du drauf, Uli?
Tja, das ist die jahrelange Erfahrung.
Nein, aber also
man hat bei Bayern schon das Gefühl gehabt, dass sie jetzt in der Rückwärtsbewegung nicht ganz so motiviert waren teilweise. Und das wird ein SV Sandhausen oder auch ein Hamburger SV Seele etwas anders angehen.
Ja, man hatte vor allem das Gefühl, dass die Bayern schon mit der Prämisse reingegangen sind, bloß keine weiteren Verletzten, weil sich die erste Elf, sage ich jetzt mal, ja zurzeit wirklich fast von selbst aufstellt. Und selbst in dieser ersten Elf haben sie ein paar dabei, die jetzt nicht vor Selbstvertrauen strotzen. Also Boateng zum Beispiel ist weit weg von seiner Bestform, das muss man einfach so sagen. Aber gut, haken wir es einfach ab, ein Testspiel, das sie gewonnen haben gegen einen namhaften Gegner. Sollte positive Auswirkungen haben, wenn sie es richtig einordnen.
Und wir hatten das ja, wenn ich noch kurz ergänzen darf, bitte, auch schon mal in der Aufstiegssaison Inter Mailand. Im Nachhinein wird es immer so ein bisschen als Geburt
einer neuen Mannschaft,
das war ein anderer. Aber hat wohl ein bisschen stilig zu der guten Stimmung beigetragen. Gut, vor der letzten Saison Paris Saint-Germain.
War ähnlich,
ne? Ja, aber hat jetzt nicht so den ganz großen Effekt gehabt. Aber man kann sicher, wenn man möchte, da schon auch was Positives rausziehen.
Die erste Elf der Münchner, hast du gerade gesagt, Wolfgang, ist eine, die sich derzeit von alleine mehr oder weniger aufstellt. Wie ist es denn beim Club? Gestern gab es zwei erste Elften, Trainer Jens Keller, oder am Samstag gab es zwei erste Elfen. Wir nehmen am Sonntag hier auf. Trainer Jens Keller hat gesagt, er hätte die mehr oder weniger nach dem Zufallsprinzip zusammengestellt. Wirklich abgefallen ist da jetzt keiner von denen. Ich glaube, insgesamt waren es 23 Spielern, die involviert waren.
Also man kann schon sagen, dass der Club, auch wenn es vielleicht bescheuert klingt, aber in der Breite ausgeglichener besetzt war am Samstag als die Bayern. Da ist das Leistungsgefälle oder war das Leistungsgefälle einfach zu groß aus nachvollziehbaren Gründen. Aber beim Club war es tatsächlich so, dass auch die reinkamen, einen sehr munteren Eindruck hinterließen. Vor allem vorn hat sich doch einiges getan. Also
Ishak hat getroffen.
Bezeichnen, dass wirklich die Stürmer, also alle Stürmer, denke ich mal, bis auf Dovedan, der ja trotzdem mehr so der offensive Mittelfeldspieler ist, alle getroffen haben.
Dovedan fast einen Heber versucht über Manuel Neuer relativ.
Heber versucht, ja. Also ich denke, gerade für die Offensive war das gestern ein sehr wichtiges Spiel, weil sie wieder mal gesehen haben, dass sie, wenn sie gut und zielstrebig kombinieren, tatsächlich auch zum Abschluss kommen und erfolgreich sein können.
Wobei auch da Einspruch, so viele Räume wie gegen die Münchner gestern gibt es in der zweiten Liga für den ersten FC Nürnberg normalerweise nicht. Keller hat auch da widersprochen, willst du jetzt auch, Wolfgang?
Ja, hat der Trainer auch vollkommen recht. Also ist natürlich immer vom Spielstand abhängig und wenn du zu Hause 2-0 führst und der Gegner aufmachen musst, dann wirst du auch den Raum kriegen.
Was das ein oder andere Mal passiert ist.
Tatsächlich. Du hattest ja diese Räume, hast du halt, wie der Trainer gestern auch nochmal angeführt hat, eben nicht entsprechend genutzt oder nicht so clever ausgespielt.
Ja.
Also kann man schon auch was
drauf sehen. Ein bemerkenswerter Satz, der gestern vor dem Spiel fiel bei Magenta TV, das habe ich zeitgleich laufen lassen. Da meinte Keller, dass die Mannschaft körperlich schon noch zulegen müsse, um den Fußball spielen zu können, den er sich vorstellt. Also das heißt, sie sind tatsächlich noch weit weg von ihrer Topform nach einem 5-2 gegen
muss
Bayern.
Muss noch enden, wenn die erst sind.
Er hat tatsächlich nach dem Spiel auch nochmal gesagt, dass sie auch im Trainingslager, dass sie jetzt am Montag aufbrechen, auch da weiterhin an der körperlichen Fitness arbeiten. Aber er hat auch gesagt, dass er erstaunt war, wie viel sie schon zumindest jeder 45 Minuten lang rennen konnten.
Hm. Wobei es ja auch ganz logisch ist, dass sich ein erster FC Nürnberg ins Rumspiel dann vielleicht eher bereit ist, ein bisschen über die Schmerzgrenze zu gehen als ein FC Bayern. Das ist auch in der Natur der Sache.
Hättet ihr das gemacht, ein
Testspiel? Über die Schmerzgrenze gehen?
Das machen wir
täglich.
Täglich. Mit dem Aufstehen beginnt das. Und, hättet ihr ein Testspiel gegen den FC Bayern ausgemacht? Gegen einen FC Bayern, der eine Woche vor Punktspielstart steht und ihr habt eine Woche Training hinter euch, zwei Wochen, wie viele auch immer.
Also es hörte sich nicht sehr vielversprechend an, muss man ehrlich sagen. Also Bayern mit dem letzten und einzigen Testspiel vor dem Bundesliga-Start gegen einen Club, der gerade eine Woche Krafttraining hinter sich hat. Aber gut, man hat gesehen,
es geht ja immer viel um Selbstvertrauen. Also das haben wir jetzt eine Vorrunde lang gehört, dass das Selbstvertrauen eben fehlt. Und sich dann, wenn man versucht, dieses zu entwickeln, so einen Gegner einzuladen, ist
kann mutig. Kann in die Hose gehen,
ja. Aber ist gut gegangen, deshalb wollt ihr dazu...
Deswegen hätten wir es genau so gemacht.
Ja? Ja, okay. Also alles richtig gemacht.
Wie immer.
FC Nürnberg. Was müssen sie denn noch richtig machen, dass das alles noch besserer wird und man dann auch Spiele gegen Sandhausen
gewinnen kann? Naja, es gibt schon ein bisschen Arbeit, denke ich mal. Also die Ansätze waren vorhanden. Man hat gesehen, dass diese Mannschaft schon auch durchaus die Spiele hat, um einen gepflegten Fußball zu spielen, um dieses Umschaltspiel zu kommen. Aber wie gesagt, konditionell, hat Trainer ja schon gesagt, muss man auf jeden Fall noch arbeiten. Das war ja in der Vorrunde auch des Öfteren der Fall, dass man da das Gefühl hatte, am Schluss fehlte dann einfach auch die Konzentration, was ja auch darauf schließen lässt, dass vielleicht die Kraft gefehlt hat. Das hat er selber gesagt. Und dann glaube ich, taktisch ist es ja auch noch nicht der Fußball, den Jens Keller eigentlich sehen will. Das hat er auch schon mehrmals betont. Das ging jetzt ein bisschen pragmatisch, einfach darum, Punkte zu holen, also dieses Spiel gegen Dresden irgendwie zu gewinnen. Aber ich glaube, die Art von Fußball, die Jens Keller sehen will, das, da ist man noch weit davon entfernt. Und ich glaube, da hat man im Trainingslager dann sicher Zeit, an den Details zu feilen.
Wobei sich natürlich schon die Frage stellt, wie es sein kann, dass eine Mannschaft, die eine gute Sommervorbereitung, die eine normale Sommervorbereitung absolviert hat, dann im November auf einmal in den Seilen hängt und körperlich zulegen muss, um einen Fußball zu spielen, der Zweitliga tauglich sein soll. Also
Vorschlag, woran?
Kann sein, dass vielleicht im Sommer vielleicht ein bisschen mehr hätte gemacht werden können. Wir haben die Vorbereitung verfolgt, wir waren im Trainingslager dabei. Ja, die Spieler haben sich jetzt nicht so hundertprozentig geäußert. Sie haben gesagt, okay, man hätte vielleicht das eine oder andere Mal ein bisschen mehr und intensiver trainieren können, aber grundsätzlich fühlten sie sich schon auf einem guten Weg und es lief ja anfangs jetzt auch nicht so hundsmiserabel bis zum zweiten Spiel.
Das heißt, ihr werdet diesmal im Trainingslager ein bisschen genauer noch drauf achten. Und heißt zweitens auch, dass es nicht nur eine mentale Sache war, was jetzt in der Vorrunde immer wieder erzählt wurde, sondern vielleicht auch eine körperliche.
Das geht ja Hand in Hand, denke ich mal. Also, was deutest du so
Hand auf? In Hand. Er wollte dir die Hand erreichen, also, Wolfgang.
Ich glaube, das Mentale und das Körperliche kann man nie ganz trennen. Also, wenn man dann so eine Negativspirale reinkommt, dann fällt es halt einfach auch vom Kopf her schwer, sich wahrscheinlich darauf einzulassen. Und das hat man auch gestern in der zweiten Halbzeit gesehen. Plötzlich lief es, da magst du kurz nach der Halbzeit das 2-1 und dann spielen die da eine Chance nach der anderen raus.
Gegen klar, eine Drittligamannschaft.
Natürlich, aber auch das ist dann irgendwie viel Kopfsache. Also da hat man schon das Gefühl gehabt, dass dann sich Spieler auch was zutrauen, die vielleicht sonst eher mit sich hadern oder den Pass sonst vielleicht nicht spielen. Lukas Mühl, habt ihr den Pass gesehen vor dem 2-1 auf Handwerk, ja, mit dem Außenriss durch vier Leute durch.
Das also, letzte Mal hat er sowas, ja, in einem Vorbereitungsspiel gegen den FC Augsburg. Was war denn das? Irgendeine Sommervorbereitung? Da hat er auch schon mal so einen.
Gegen den FC Augsburg?
Ich bilde es mir ein, ja. Haben wir mal eine Sommervorbereitung mit dem Spiel gegen den FC Augsburg im Stadion?
Ja, richtig.
Und da war auch so ein Lukas Mühl Traumpass. Ja, der ist Wahnsinn. Mir in Erinnerung geblieben. Seitdem glaube ich, dass Lukas Mühl ein großartiger Spieleröffner ist. Und seitdem versucht er mir jede Woche wieder das Gegenteil zu beweisen.
Solltest du ihm mal sagen?
Ja, ich schneide ihm mal seine zwei besten Szenen zusammen.
Das war das erste Spiel mit einem Neuzugang. Ja, das damals. Erinnert ihr euch nicht?
Danach. Ich erinnere mich schon an den Pass von Lukas Mühl.
Großes Interview vor der Haupttribüne mit dem Neuzugang.
Es ist alles Augsburg.
Zu Hause gegen Augsburg, das war Vorbereitungsabschlussheimspiel.
Was vielleicht eine noch schlechtere Idee war, als den FC Bayern einzuladen.
Gladbach also haben sie mal geschlagen im letzten
Spiel. War mal mit Fürth in Augsburg, da hat Gerald Asamoah sein erstes Spiel für
das Kiel. Ich verwechsel das.
Ja. So ist es.
Wir schweifen ab.
Okay, wir schweifen ab, aber das ist ja Alltag in diesem,
du warst mit Fürth
in diesem Podcast. Du warst mit Fürth in Augsburg und ja, jetzt bist du jetzt mit Nürnberg in
Trainingslager in Marbella.
Wie sehr freust du dich darauf?
Wahnsinnig.
Ihr wart letztes Jahr schon mal da?
Wir waren letztes Jahr schon mal da. Wir kennen das Hotel schon.
Erzählt ein bisschen, wie sind die Facilities? Wie schaut es da aus? Ist es ein runtergerocktes
unser Hotel oder
60er? Ja, euer sowieso, aber das ist der Mannschaft ein runtergerocktes 60er Jahre Hotel oder? Das
vom Club kennen wir noch nicht. Die waren ja letztes Jahr waren sie in Benahavis in den Bergen.
Ah, okay.
Und heuer sind sie ja in Marbella und am Meer. Also das Hotel kennen wir noch nicht. Da müssen wir uns mal überraschen lassen.
Aber
das
ihr ist seid aber
sehr schön.
Ja? Ja. Okay. Wollt ihr den Namen verraten?
Dann wir haben schon bezahlt, oder?
Ja. Ich weiß es nicht.
Kriegen wir keine Prozente mehr. Warum? Ich kann mir den Namen auch nicht merken. Spanisch ist nicht so meine Sprache.
Ehrlich? Dabei nennt man dich doch Navi El Hombre. Aber
irgendwas mit Meer, glaube ich. Ja.
Okay. Was passiert da im Trainingslager? Schildert mal ein bisschen euren und den Alltag der Mannschaft in so einem Trainingslager. Ich glaube, viele Hörer kennen den naturgemäß nicht so gut wie ihr beide, die ihr jetzt seit 48 Jahren mit dem ersten FC Nürnberg durch die Welt reist.
Ja gut, ich werde jeden Tag um 4.30 Uhr aufstehen und erstmal 2 Stunden laufen gehen, um den Kopf frei zu kriegen. Dann werde ich den Uli wecken.
Ja, zum Frühstück.
Zum Frühstück. Wie läuft es den Tag ab? Man muss versuchen, ihn ganz gut zu strukturieren, weil doch einiges anfällt. Deutlich mehr als zu Hause, auch wenn das kein Mensch glauben mag, aber es ist tatsächlich so. Der Arbeitsanfall ist deutlich höher, aber natürlich in einer schöneren Umgebung muss man auch so sagen. Also vor dem Frühstück überlegt man kurz, was man so kurzfristig auf die Beine stellen könnte.
Vor dem Frühstück?
Ja, selbstverständlich. Wow. Ja, gut, da schläfst du ja noch.
Also das heißt, welche Themen uns hier in Nürnberg in der Redaktion vorschlägst, die wir dann ins Blatt, in online und sonst welche Kanäle bringen.
Welche Glosse in Frage kommen könnte für die nächste Ausgabe. Man strukturiert den Tag, geht dann vormittags zum Training, mittags sind dann Gespräche mit dem Trainer, mit einem Spieler, den man sich vorher bestellen kann. Ja, und nachmittags wird dann gearbeitet, geschrieben. Und zack, ist der Tag auch schon wieder vorbei und die Sonne geht unter. Hinter Gibraltar unter. Oder Uli, habe ich das?
Hast du schön formuliert,
ja. Gibt es bei Journalisten einen Lagerkoller? Ich fahre ja im Sommer oft mal mit und es geht.
Es geht, also ich war früher, wie wir noch in der Türkei waren, da waren wir dann in diesen Hotelkomplexen mehr oder weniger eingekastelt. Er hatte da wenig Möglichkeiten, was anderes zu machen. Und da war es dann schon so, dass man nach ein paar Tagen dann irgendwie
hart trinken
den
musste.
Einen oder anderen nicht mehr sehen kann. In Spanien ist es ein wenig schöner, da kann man abends auch mal in eine schöne Tapasbar gehen und ein bisschen Land und Leute erkunden. Also das ist das Schöne dran. Es gibt ja immer böse Kollegen, die einem wirklich einen schönen Urlaub wünschen, bevor man ins Trainingslager aufbricht, was wieder Wolfgang ja schon verdeutlicht hat, keineswegs der Fall ist. Mhm. Also man arbeitet da wirklich mehr als zu Hause. Wie gesagt, im Optimalfall halt vielleicht mit 18 Grad und mehr Blick zum Schreiben. Das ist natürlich schon nett. Ja, aber man hat in diesen Trainingslagern einfach auch mal vor allem die Gelegenheit, in Ruhe ein paar Gespräche zu führen, was man halt hier so im Alltag nicht hat, mit dem Spieler sich mal hinzusetzen, eine halbe Stunde mal ein bisschen zu plaudern. Von der Trainingsarbeit ist jetzt gar nicht so viel anders als hier in Nürnberg. Also nicht so, dass jetzt da Wunder irgendwelche speziellen Sachen gemacht werden.
Ihr wart letztes Jahr auch beide dabei und wart entsetzt, wenn ich mich recht erinnere.
Letztes Jahr, ja, das war ein bisschen gruselig, ja. Aber das haben wir auch schon oft genug thematisiert, dass das nicht ganz optimal gelaufen ist, das Trainingslager, auch wenn es andere nicht so wahrhaben wollten. Aber es hat sich ja dann alles leider, muss man sagen, bestätigt im Nachhinein, unsere Eindrücke, die wir alle gleich hatten.
Ne? Ja, also Höhepunkt war ja damals dieses ominöse Testspiel mit 3x45 Minuten gegen den letzten der belgischen
Behrens Innenverteidiger gespielt hat.
Es war wirklich gruselig, der Platz war gruselig, das Stadion war gruselig, die Duschen waren kalt, also selbst unser Ex-Trainer war damals empört.
Sprachlos.
Ja, also das habe ich nie mehr erlebt und auch niemals.
Ja, zuvor. Sprachlos gibt es ihn eigentlich nicht.
Ja, es war wirklich.
Also. Er stand da bei eisigem Wind auf dem Platz und hat nur den Kopf geschüttelt und die Duschen auch noch kalt und er hat denn das ausgemacht. Also da hat irgendwie nicht viel zusammengepasst letztes Jahr. Vielleicht läuft es heuer ja besser.
Es ist mit dabei Philipp Heise. Ein Linksverteidiger, den Sportvorstand Robert Palikutscher jetzt im Winter eiligst aus England nach Nürnberg mit dem Auto hat fahren lassen, um eine Problemstelle zu beheben. Erste Eindrücke von gestern auch, er hat gestern auch 45 Minuten mitspielen dürfen. Eine Verstärkung, eine Verschlechterung.
Schwer zu sagen, also ihn jetzt nach 45 Minuten da final zu beurteilen, verbietet sich eigentlich. Was auffiel, es lief relativ viel über die linke Seite beim Club, also Pavard ist ja da auch regelmäßig mit nach vorne, aber möglicherweise auch ein taktisches Mittel des 1. FC Nürnberg, weil sie wussten, dass er eh hinter das Tor flankt oder weit daneben.
Diese eine Ecke von Joshua Kimmich, glaube ich, die ist mir sehr in Erinnerung geblieben, die fast Menschen in Pereira der Nordkurve erschlagen hätte.
Ich glaube, dass ihm da der Kumpel Lohkämper ein bisschen durch den Kopf ging.
Die sind ja eng befreundet. Willst du da was dazu sagen?
Nein,
möchte ich nicht dazu sagen. Okay. Uli Lohkämper und Kimmich.
Ihm zuliebe schieße ich jetzt mal eine Ecke hinter das Tor. Wahrscheinlich ausgemacht vor dem Spiel. Es gab ja noch eine große Freundschaft gestern auf dem Platz.
Noch eine große Freundschaft.
Dornebusch und Goretzka.
Ja, stimmt.
Auch die wenigsten drauf gekommen.
Ja. Die kennen sich
aus Bochumer Tagen.
Dicke Buddies, die zwei.
Ja. Ja, weiter zu Heise. Also kann man nicht viel sagen.
Also ich fand es solide, was er gespielt hat. Hat jetzt keinen entscheidenden Fehler gemacht.
Er hat einen guten Ruf zumindest.
Er langt zumindest mal hin auf dem Platz.
So wie damals gegen Möwald, als er ihn fast ins Krankenhaus getreten hat.
Genau. Nee, ich glaube, der kann der Mannschaft auch so vom Charakter und vom Auftreten her durchaus gut tun. Ich würde aber nach den Eindrücken von gestern auch den Tim Handweiger noch nicht abschreiben wollen. Also ich fand, dass der das natürlich wieder unter dem Aspekt, dass man gegen die berühmte C11 gespielt hat, aber ich fand, dass er das Tor vor sehr ordentlich Mühls gemacht hat und das vielleicht so ein Spieler ist, meiner Spiel U21 Nationalmannschaft, ein Spieler ist, der durchaus noch Entwicklungspotenzial hat und den ich jetzt noch nicht so ganz abschreiben möchte.
Nein, wollen wir nicht.
Wollen wir nicht.
Es braucht ein paar neue. Das hat die Vorrunde ergeben. Mit dem Ergebnis Platz 16 und diesem einen Rückrundenspiel. Ein neuer sollte, könnte auch sein. Konstantinos Mavropanos.
Hast du gut abgelesen.
Danke. ich weiß nicht, wo das Gerücht gestern aufkam, vielleicht was.
Aus England.
Aus England kam das nicht, aus der von uns allen geliebten Bild-Zeitung.
Die hatten es aus England, ja.
Die hatten es aus England.
Aber sie hatten es, muss man
ja. Sie hatten es, ja. Der Sportvorstand wollte heute noch keine Namen bestätigen. Sagte mir nur, dass die Verhandlungen so weit gedient sind, dass sich nun Anwälte mit der Ausarbeitung der Verträge beschäftigen können.
Also dann muss ich ihn gar nicht mehr anrufen.
Das ist praktisch. Genau, das super, hast du jetzt danke. Hiermit. Bitte, kannst du mich ja dann zitieren. Ja. Ja, kanntet ihr ihn? Er kommt, ist angestellt beim FC Arsenal.
Wolfgang, ein Grieche. Als exzellenter Kenner des griechischen Fußballs.
Als Halbgrieche ja. Natürlich und als intimer Kenner der englischen Reserve-Liga. Ist mir natürlich überhaupt kein Begriff.
Ich habe mir heute ein Highlight-Video von ihm angeguckt. Das gibt es ja inzwischen von jedem Kreisliga-Kicker, ohne was gegen die Kreisliga sagen zu wollen. Ja, also, da erkennt man viele abgefangene Bälle, ja. Ein paar Pässe im Spielaufbau.
Wie Lukas Mühl?
Ja, so grandiose Pässe waren nicht dabei. Aber
also was man so hört, er soll ein Typ sein wie Michael Frey, also ein Tier auf gut Deutsch. Mhm. Halt jetzt dann hinten in der Abwehr noch eins. Ja, ob jetzt da wirklich der ganz große Bedarf bestand, lasse ich jetzt mal dahingestellt.
Es gibt ja Sörensen, Markreiter, Mühl.
Gut, man muss die Vorrunde als Maßstab nehmen und da hat es halt häufig nicht funktioniert, aber man hätte tatsächlich auch noch einen Erras und
Petrak
wenn er wieder laufen kann. Also
Jäger, nicht zu vergessen, hat es auch schon
gespielt. Lukas Jäger hat es auch schon gespielt. Hanno Behrens hat es auch schon gespielt.
Wir haben sehr viele Innenverteidiger.
Wir haben nicht nur Innenverteidiger, wenn wir es durchgehen.
Ja. Ersten FC Nürnberg. Ja, also 22 Jahre jung, Grieche, spielt in England, wahrscheinlich des Deutschen nicht unbedingt mächtig.
Mit Griechen haben wir generell super Erfahrungen gemacht in Nürnberg.
Vielleicht hat er einen Cousin hier, wer weiß.
Charisteas, gab es noch mehr
Griechen? Ja, das war ironisch. Ja. Dein Gebiet, ich weiß.
Gab es noch mehr
Griechen? Gab es noch Griechen?
Kanadi. Halt, das ist doch, ja ein Österreicher.
Ja. Doch, es gab mal noch so einen Amateurgriechen.
Oh, ah, aber ja, der das Kleine, ist der ganz, ganz lange her.
Ja, Idis.
Lange her.
Idis. Ja.
Aber komm, ihr kommt da drauf.
Haflidis. Nein, das ist mein Kumpel aus der...
Willst du jemanden grüßen? Das würde
ich jetzt auch gerne. Grüße Griechenland.
Ja, also funktioniert sowas? Ich dachte immer, sie wollen Spieler verpflichten, die sofort helfen können. Zumal, wenn das mit Mavropanos stimmt, ist es erstmal auf ein halbes Jahr begrenzt, weil es angeblich keine Kaufoption gibt. Macht das dann Sinn?
Naja, wenn man jetzt extra einen Scout hat aus England, der gerade
diesen Kevin Cruikshank.
Danke, dass du den Namen übernommen hast. Geil. Der genau diesen Markt im Visier hat, dann muss ich das ja irgendwie rentieren. Mhm. Also wie gesagt, wir kennen den Spieler nicht. Man hat ja schon gute Erfahrungen gemacht mit so Leihspielern im Winter.
Ja, also Mukanasaki,
weißt du noch, wie Mukanasaki bei seiner Vorstellung fast vom Stuhl gefallen ist? Da war es eigentlich schon klar. Aber wir schweifen schon wieder ab.
Ja. Im Trainingslager oder?
Nee, bei seiner Vorstellung im Presseraum.
Echt?
Ja. Erzähl.
Da
war ich bestimmt nicht dabei.
Doch, da ist er mit dem Stuhl zurückgerutscht und ist dann fast vom Podium gefallen. Da hätte man schon ahnen können. Das ist
nichts wert. Aber zumindest ein Spiel war doch ganz witzig
mit ihm. Aber er war ja dann noch in irgendeinem Finale der Asienmeisterschaft. Ja. Also der hat noch richtig Karriere gemacht.
Man könnte zumindest bei Mavropanos dann Ma schreien statt Mu. Mu. Mhm. Also, boah. Also sag mal, Wolfgang, macht das in deinen Augen Sinn? Wenn ich die Frage jetzt nochmal stellen muss, verlasse ich das Studio.
Ja, also wenn man die Leistungsdaten sieht aus dem ersten Halbjahr, er hat nicht oft gespielt.
Hatte Adduktorenprobleme immer mal wieder?
Ja, muss natürlich erstmal seinen Rhythmus finden, ist ganz klar. Also wenn der Sportvorstand sagt, sie wollen keine Spieler entwickeln, sondern Spieler holen, die ihnen sofort helfen, dann muss er sich auch daran messen lassen.
Muss noch einer kommen?
Ein Sechser hat man uns eigentlich alle noch so ein bisschen gewünscht, aber... Anscheinend ist da jetzt Fabian Nürnberger auch ein interner Kandidat, ja,
der es gestern gespielt hat. Wir haben immer noch Lukas Jäger, also
ja. der es gestern nicht schlecht gemacht hat, fand ich. Als Rechtsverteidiger natürlich.
Es gibt, könntest du bitte. Fadi, du bist eine Szene, wo ihm an der Außenbahn neben Jens Keller stehend versucht, Lukas Jäger den Ball irgendwie nach vorne zu befördern, unbedrängt. Es wird dann eine Bogenlampe, die ziemlich zentral bei einem Bayern-Spieler landet und man sieht Jens Keller, wie er die Hände über den Kopf zusammenschlägt. Ja, ein witziger Mensch hat daraus schon ein GIF gemacht. Man kann sich es also anschauen im Internet. Also ja, aber Lukas Jäger trotzdem immer.
Aber er ist heute in der Halle dabei. Also das spricht er dann auch für seine technischen Fähigkeiten.
Gerade wird gespielt, ja.
Er ist dabei.
Er ist nominiert für das Hallenturnier.
Oh Gott, ja. Aggressive Leader.
Auf Kunstrasen.
Hallenfußball ist längst kein Spaß mehr, von wegen Budenzauber.
Nein, den Lukas Jäger darf man nicht so diffamieren, um Gottes Willen.
Nein, ich bin großer Lukas Jäger.
Ein Junge, der sich immer reinhaut, der immer alles gibt. Manchmal schaut es ein bisschen unglücklich aus, aber.
Wenn Lukas Jäger irgendwo verteidigt wird, dann in diesem Podcast, wenn Uli Dickmeier nicht zu Besuch ist.
Ja.
Wobei du es ja gerade auch versucht.
Ich mag Lukas Jäger.
Tschuschu. Es kommt vielleicht noch ein Sechser. Das war sehr gut, wie du jetzt diesen Sponsorennamen nochmal untergebracht hast. Vielen Dank, Wolfgang. Das schneiden wir raus. Sorry. Vielleicht noch ein Sechser. Sonst noch Wünsche? Oder Wünsche von Menschen, die den Verein verlassen sollen?
Auffällig war gestern natürlich schon, wie Herr Keller auf die Frage nach Ishak einging, ob er sich jetzt dann vorstellen könne, dass Ishak tatsächlich geht. Und da hat er sehr ausführlich geantwortet. Und wenn ein Spieler tatsächlich woanders bessere Perspektiven sieht.
Also er kann sich sehr gut vorstellen, dass
Ishak geht. Wir haben fünf Stürmer und auf gut Deutsch fünf brauchst du nicht. Und dann, wobei Ishak gestern in der Verfassung
schießt ein Tor, bereitet
eins. Nee, auch so vor. Von der Beweglichkeit vom Antritt her fand ich ihn durchaus
gefährlich. Aber er hat gegen einen 16-Jährigen gespielt.
Ja.
Unter anderem.
Schon an dem würden wir aber auch nicht vorbeikommen, an dem 16-Jährigen.
Naja, wer weiß.
Wenn wir uns aufteilen würden.
Wenn ihn einer festhält.
Okay, also es werden wahrscheinlich noch welche den Verein verlassen. Das hat Palli Kutscher auch so gesagt in dem Telefonat, das ich heute mit ihm geführt habe. Bei manchen ist es schwieriger, sie davon zu überzeugen. Ich glaube, André Petrak wurde gerade von seinem Berater verlassen, weil der ihn als nicht mehr behandelbar offenbar betrachtet. Palli Kutscher sagt aber auch, andere würden auf so Wechselvorschläge etwas offener reagieren, weil sie ihre Karriere noch im Blick haben. Wen könnt ihr euch dann noch vorstellen? Wer könnte da noch gemeint sein?
Alexander Fuchs ist sicherlich ein Kandidat. Das hat man auch daran gesehen, dass er gestern halt zwar noch eingewechselt wurde, aber halt schon sehr weit hinten in der internen Hierarchie gerade rangiert. Da gibt es ja Gerüchte, dass sein Ex-Trainer ihn gern zu seinem Ex-Verein zurückholen möchte.
Du hattest auch das öfter in Kontakt mit seinem Berater, habe ich gehört.
Stimmt auch schon. Ist schon ein bisschen leer. Jetzt dann vielleicht wieder. Die Telefonnummer ist immer noch die alte.
Ja.
Sebastian Kerk hat in der ersten Halbzeit okay gespielt, fand ich. Du findest nicht, Uli? Weil?
Ja. Gut, dass ihm Davies dann mal irgendwie mit 2 Meter Rückstand noch einen Meter
abgenommen hat. Aber er hat auch fast ein Tor gegen Manuel Neuer geschossen.
Der würde dich aber auch einholen, wenn er 80 Meter Vorsprung hätte auf 100. Also,
ja. Aber ich bin ja nicht der Maßstab.
So ist es.
Nein, es war okay, aber jetzt auch nicht mehr. Also ich finde, man sieht schon, dass er viel von seinen Tempo-Qualitäten, die er früher ja durchaus hatte, eingebüßt hat, wahrscheinlich durch die schwere Verletzung, und den Abschluss kann man natürlich auch noch etwas anders machen.
Weil du Merzican gerade so schön gesagt hast, hast du mich auf Merzican gebracht. Wann kommt der denn eigentlich mal wieder?
Der Saison vermutlich nicht mehr, was man so hört.
Ich habe den Sportvorstand angesprochen auf ihn beim Trainingsauftakt, und da meinte er, das sei ja tatsächlich wohl alles kaputt gewesen, was kaputt gehen konnte, und sie rechnen jetzt in der Saison nicht mehr mit ihm. Falls er doch zurückkommen sollte, ja, wird er natürlich auch wieder Zeit brauchen, um in den Wettkampfmodus zu kommen. Also da sollte man jetzt erstmal einen Haken dahinter machen für diese Saison.
Okay, machen wir. Also Kerk könnt ihr vielleicht noch verlassen. Wer fällt euch noch ein? Macht mal ein bisschen Name-Dropping.
Also Erras war ja auch mal so in der Gerüchteküche, der hat aber der Sportvorstand mir gegenüber geäußert, dass er gerne nochmal das Gespräch mit ihm führen möchte und ihm sogar vielleicht zu einer Vertragsverlängerung bewegen könnte, des auslaufenden Vertrages. Also ist, glaube ich, eher kein Kandidat, der jetzt in der Winterpause auf den Wechsel drängen wird. Ansonsten, ja.
Ja, wobei man natürlich schon auch hellhörig werden sollte, wenn man mitkriegt, dass sie eigentlich einige Spieler bewegen wollen, den Verein zu verlassen, aber die sagen natürlich auch, häufig dann, nee, keine Lust. Warum? Weil sie hier
gut verdienen.
Ja, wahrscheinlich besser verdienen als anderswo. Und da muss man
sind
auch
die Spieler noch von Martin Bader die Verträge, oder?
Nein, man muss auch die Spieler verstehen, wenn sie sagen, wieso soll ich jetzt gehen? Das würde keiner von uns machen, wenn er sich dann auch wirtschaftlich, finanziell verschlechtern würde. Also warum sollte einer? Außer vielleicht die Perspektive ist woanders besser und er hätte da die Chance, dann langfristig eine feste Rolle, eine große Rolle zu spielen. Dann schon, aber ich tue mich da mal ein bisschen schwer damit.
Leute rauszu.
Ja, sie haben den schmeißen. Spielern auch mal Verträge gegeben, weil sie von ihnen überzeugt waren. Und,
ja, da bin ich tatsächlich bei dir.
Danke.
Eins noch vielleicht. Könnt ihr noch? Oder ja. Felix Dornebusch hält einen Elfmeter gestern.
Den er selber verschuldet
hat. Den er selber verschuldet
hat. Wobei Tillmann da schon auch ein bisschen mithilft.
Das war jetzt der dritte, den er im Max-Morlock-Stadion gehalten hat. Einen für den VfL Bochum gegen den Club und zwei für den ersten FC Nürnberg. Christian Mattenner, mit dem wir uns, Uli, am Freitag unterhalten haben, ist allerdings auch wieder hergestellt. So einigermaßen zumindest, steigt jetzt im Trainingslager wieder ins Mannschaftstraining ein. Wer ist denn die Nummer 1 im Spiel beim Hamburger SV am 30. Januar?
Ich glaube, dass das relativ klar ist, dass da Felix Dornebusch im Tor stehen wird. Also Keller hat gestern auch nochmal betont, dass Mattenner ja noch kein Mannschaftstraining absolviert hat. Und auch wenn er sehr ehrgeizig ist und es im letzten Jahr ja ähnlich war, nach einer Verletzung ist er relativ schnell zurückgekommen. Aber ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass er da für das Spiel gegen Hamburg schon ein Thema sein könnte. Würde ich mir jetzt vom Gefühl her sagen.
Eine der kuriosesten Verletzungen, die ich jemals live erlebt habe.
Von?
Mattenner. Letztes Jahr? Der angeblich in der Rasenkante hängen blieb in Gelsenkirchen.
Ach, das war auch schade. Ach ja, stimmt.
Ja. Und sich da das Knie ramponiert hat. Also hat Kölner danach behauptet, dass der Rasen sei frisch verlegt worden und der Mattenner hat dummerweise genau die Kante getroffen und nicht den Ball. Ja, kann wahrscheinlich auch.
Aber er war damals tatsächlich dann zum Beginn der Rückrunde wieder
im
Tor gestanden.
Ja, die Konstellation war sehr ähnlich. Also ich habe mich damals auch, du wahrscheinlich auch, im Trainingslager mit ihm länger unterhalten. Er hat auch immer wieder gebremst und so, aber wer ihn kennt, der weiß auch, dass er sehr ehrgeizig ist und so schnell wie möglich wieder spielen möchte.
Also ich denke, mittelfristig wird es auch so sein, dass Martinia am Tor stehen wird.
Ja, der wobei, ganz ehrlich. Er hat einen
langen Vertrag und
war
so ein bisschen als Führungsfigur.
Ganz ehrlich, aber Felix Sonnebosch macht einen guten Eindruck. Also er hat jetzt in den ersten Spielen 2-3 Böcke drin gehabt, hat aber auch ein paar gute Paraden gezeigt, hat jetzt mit dem Bayern-Spiel 2 Elfmeter gehalten. Also ich fand ihn auch gestern erste Halbzeit sehr souverän, tatsächlich. Es
gibt jetzt keinen Grund, irgendwie in Panik zu fallen, einen Martinia reinzustellen, der noch nicht hundertprozentig fit ist, sicherlich.
Und vor allem ist er auch ein sehr sympathischer Mensch, also man kann sich mit ihm wunderbar unterhalten, sagt
Klug. Was Martinia aber auch ist.
Ja, das auch, aber
Donnerbusch. Ihr beide seid auch sehr sympathische Menschen, mit denen man sich sehr gut unterhalten kann.
Toujours.
Puh. Ja, dann hören wir auch auf. Zu Mavropanos könnte man noch sagen, dass wir natürlich jetzt am Sonntag aufgenommen haben. Das heißt, am Montag
kann wird
dieser wieder Podcast erst zu hören sein. Dann sind wir entweder der kompletten Unfähigkeit überführt, wie man es annehmen muss, oder es ist dann alles bestätigt, dass der Club einen neuen Innenverteidiger hat, bis zum Saisonende zumindest. Wollt ihr noch eure Lieblingsstartelf für den Rückrundenbeginn mir verraten oder ist das zu albern?
Nein, das soll Hacking nicht erfahren. Also wollen ihm da nicht in die Karten spielen.
Wir schweigen. Müsst ihr noch packen?
Ja.
Wann geht's für euch los?
Gute eigentlich? Idee, dass wir packen müssen.
Montagnacht, beziehungsweise in der Nacht von Montag auf Dienstag um. Wann fliegen wir? Ja, 4 Uhr müssen wir am Flughafen sein, glaube ich. 4.30 Uhr. 6 Uhr, glaube ich, fliegen wir.
Okay. Was packt man so? 2 Koffer, 3. Ihr müsst wahrscheinlich auch einen Podcast machen, wisst ihr, das ist eigentlich
cool. Wieder mit mehr Rauschen im Hintergrund?
Ja.
Stark.
Wow.
Freue ich mich schon ein bisschen.
Dann nehmen wir mal das Mikrofon mit.
Ich habe es dabei, ich habe es eingepackt. Das habe ich schon eingepackt, sonst noch gar nichts.
Das ist doch
das Praktische, dass man nicht mehr wie früher irgendwie ein komplettes Archiv mitschleppen muss. Was in meinem ersten Trainingslager, ein Kicker-Sonderheft und tonnenweise.
Das Kicker-Sonderheft hast du bestimmt immer noch dabei,
oder? Nein. Und tonnenweise Ausdrucke von allen möglichen Spielern und inzwischen hat man das alles so.
In deinen ersten Trainingslagern wurde noch der Pressespiegel gefaxt,
stimmt's? Mein erstes Trainingslager war Albufera.
Boah. Im Jahr?
1998, glaube ich.
1998?
Oder 99?
Was denn?
Wann dein erstes Trainingslager?
Winter? Ich glaube, ich war damals mit Auge in Portugal. Mhm. Und zwar in Valle do Lobo, richtig.
Wann?
Das müsste Anfang 2002 gewesen sein, wo der berühmte Stürmer Luis Gomez mit dem Golf Auto.
Der Uli hat mir
vor Zaun gedonnert.
Uli hat, bevor wir die Aufzeichnung begonnen haben, gesagt, wir sollen auf keinen Fall alte Trainingslager-Schmonzetten erzählen. Jetzt haben wir es doch gemacht. Also der Wolfgang, wir hätten uns mit dem Wolfgang auch absprechen müssen. Okay, willst du auch noch eine erzählen?
Eine Schmonzette hätte ich noch.
Ja, bitte.
Weil es auch in Marbella passiert ist. Als mir Darius Kamper auf den Schuh gekotzt hat. Ich konnte anhand meines Schuhs genau rekonstruieren, was er zum Abendessen hatte.
Damit haben wir doch jetzt einen...
Das ist nicht mehr zu toppen, also da fällt mir nichts mehr ein.
Mir tatsächlich auch nicht. Was gab's denn?
Fisch mit Karotten.
Oh.
Das Blöde war, ich hatte nur ein paar Schuhe dabei.
Aha. Also nimmst du diesmal, packst du zwei Paar Schuhe ein?
Ja, Darius Kamper ist, glaube ich, nicht mehr aktiv.
Mhm.
Also die Gefahr droht nicht, aber ein zweites Paar Schuhe kann nicht schaden, ja.
Grüße an Darius Kamper.
Grüße an Darius Kamper.
Grüße. Euch viel Spaß in Spanien. Danke. Gute Reise. Und ja, wir hören uns nächste Woche wieder.
Wenn wir wieder da sind.
Oder die beiden Uli Dickmeier von der Nürnberger Zeitung und Wolfgang Lars von den Nürnberger Nachrichten live aus dem Trainingslager.
Darf ich noch jemanden grüßen?
Habe ich meinen Namen wieder mal überhaupt nicht gesagt? Deshalb habe ich eure jetzt noch gesagt. Oder haben wir das am Anfang?
Ich
bin Fadi Kiblavi, auch Sportredakteur bei den Nürnberger Nachrichten.
Und ich möchte noch Marc Nisotscher grüßen, weil man hört uns ja auch in San Francisco, habe ich gehört, und auf Hawaii. Halbfinale, ja, mit den 49ers. Ein Junge aus Rothenburg.
Ah, okay.
Großes. Und dann möchte ich aber auch noch jemanden grüßen, wenn wir schon dabei sind. Dann möchte ich mein Patenkind, den Hugo aus Bayreuth, grüßen, der ein großer Bayern-Fan ist, den ich gestern vom Bahnhof abgeholt und mit zum Stadion genommen habe und der sich dann dieses Trauerspiel seiner Lieblinge anschauen musste. Ich hoffe, es geht ihm wieder gut, er hat es verkraftet und das nächste Mal geht er vielleicht doch mit zum Club.
Dann könnte ich auch noch meinen Neffen Luca grüßen, dem ich zu Weihnachten zwei Nordkurvenkarten für das Spiel geschenkt habe. Auch ein glühender Bayern-Fan. Ja. Hat es dann.
Wen grüße ich denn?
Wie ein Mann hat er es hingenommen.
Wen grüße ich denn jetzt? Ich grüße Kerim, ohne das Ganze aufzuklären, ein treuer Hörer dieses Podcasts. Nächste Woche gibt es wieder die Möglichkeit dazu. Wolfgang, Uli, Wolfgang will nochmal was sagen.
Tushu sollten wir noch grüßen. Vielen Dank fürs Sponsoring.
Ja, danke. Ja. Nächste Woche wieder.
Gracias.
Bis dahin. Schöne Woche. Viel Hola. Spaß. Ciao, ciao.
Ciao. Ciao.
Mehr bei uns im Netz auf nordbayern.de.